Wer oder was ist ein Heiliger? Gibt es die heute überhaupt noch? Das heißt, haben Heilige heute noch eine Bedeutung? Und welche Rolle spielen da Legenden, die die Geschichten und die Geschichte der Heiligen ausmachen? Beruht nicht sogar die Weihnachtsgeschichte auf das, was wir heute Legende nennen? Die Zeitschrift für Literatur Akzente widmet ihre Dezemberausgabe dem Thema Legenden. Herausgegeben haben diese Ausgabe Felicitas Hoppe und Jo Ländle. Und die Autorin Felicitas Hoppe, die ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo.
In Ihrem Vorwort zum Themenheft Legenden schreiben Sie, die Legende lebt. Woran machen Sie das fest?
Also das mache ich in dem Fall fest an einem Legendenbegriff, den man, glaube ich, etwas erweitern müsste. Wenn wir jetzt die Legende oder die Legenden ausschließlich mit dem verbinden, was wir unter Heiligen verstehen im landläufigen Sinn, also jetzt katholische Heilige, dann kommen wir nicht ganz so weit im 21. Jahrhundert. Natürlich gibt es welche und im Moment ist ja mit den gesteigerten Seligsprechungs- und dann später vielleicht Heiligsprechungsprozessen das im Gespräch. Aber wir haben jetzt im Falle dieses Legendenheftes von Akzente natürlich gesagt, der Raum ist weit geöffnet und die Legende lebt insofern, als man merkt, dass bei allen Beiträgern und Beiträgerinnen dieser Begriff Legende sofort etwas auslöst. Was er dann auslöst, ist was ganz anderes. Unter den legendären Gestalten, da sind Heilige, da sind Märchenfiguren, da sind Freaks, da sind Erfinder. Da tauchen eigentlich lauter Typen auf, deren Tun und Treiben uns auf gewisse Weise überrascht, beschäftigt und natürlich immer Leute, die irgendwie von der Norm abweichen.
Ist denn dieser Begriff Legende nicht zu Unrecht auch ein Begriff, der auch Geschichten diffamiert? Man sagt das heute so despektierlich, ist doch eine Legende.
Absolut. Ich glaube ja, dass die Legende, genau wie das Märchen, als Label in Verruf geraten ist. So wie man heute sagt, erzähl mir doch keine Märchen und damit sagen will, derjenige lüge. So sagt man, naja, das ist alles eine Legende. Oder dann sagt man, naja, das ist so ein typischer Fall von Legendenbildung, sagt man, und diskreditiert das damit und rückt es dann fast schon in die Nähe von Fake News. Ja, dass man dann sagt, na, du kannst mir viel erzählen, aber das würde ich mal in den Bereich der Legende verweisen. Umgekehrt, aus meiner Sicht ist die Legende genau das, was diesem Typus oder dieser Gestalt Form gibt durch die Erzählung und das wunderbare, kraftvolle, ungewöhnliche, begnadete oder leidende dieser Figur erzählerisch hervorhebt. Und das leistet eine gute Legende. Also eine gute Legende, jetzt aus der christlichen Überlieferung, ist die Batterie einer Wesenhaftigkeit, die durch ihr Tun besonders aufscheint und besonders markiert ist. Dass die Legende natürlich auch aus kirchen- oder religionspolitischen Gründen natürlich durchaus auch manipulativ arbeitet, ist richtig. Nun gut, aber das tut jeder Schriftsteller. Ob hier jemand über Bob Dylan oder über Elvis Presley schreibt, die Sehnsucht nach Legendenbildung und gerade unter Schriftstellern ist gigantisch. Wie komme ich an eine gute Romanfigur, wenn ich kein Legendenbilder bin?
Sie schreiben auch die haltbarste Legende von allen, das schreiben Sie auch in dem Vorwort, das ist die Legende im Dezember, die uns das Weihnachtsfest beschert. Ist denn das eine Legende?
Naja, ich meine, ich habe hier ein Vorwort geschrieben und da musste ich das irgendwie einfügen und dachte mir, das Heft erscheint im Dezember, das soll unter den Weihnachtsbaum. Ja, so, ich habe also die Legende als Marketingstrategie benutzt und dachte, das passt gut in die Jahreszeit. Das Wunderbare ist, also vielleicht ist das die reinste Legende. Bei der Weihnachtsgeschichte ist es ja doch sehr schwer zu sagen, um was es sich da eigentlich handelt. Und im Grunde genommen sind ja weder Maria noch Josef besonders spektakuläre Gestalten. Also wenn ich jetzt davon vom Legendären her gehe, aber in der Erzähltradition, auch wenn ich die drei Könige dann mit einbeschließe, da bewege ich mich schon in einem legendären Raum. Aber er tut ja hier das und hier in extremer Form, was jede Legende erzeugt, Wahrheit. Das finde ich. Und ich spreche ja vom Kondensat. Also die Geschichte ist einfach so, dass sie, glaube ich, im Kern wirklich eine Wahrheit bereithält, die aber nur durch diese scheinbar märchenhafte Form geleistet werden kann.
Eine Wahrheit, die viele nicht als Wahrheit betrachten. Der Sohn Gottes kommt auf die Erde. Ja, ist das eine Wahrheit?
Ja, natürlich ist das eine Wahrheit. Es ist ja hier nicht der Ort, um jetzt in diesen komplizierten Wahrheitsbegriff einzutauchen. Aber die Frage ist doch, mit welchen Mitteln komme ich dem näher, was das Menschliche oder das Göttliche ausmacht. Das ist ja ein Erzählmittel, wenn ich das mit naturwissenschaftlichen Kriterien messe, genau wie die Geschichte mit dem Stern. Ja, da wird ein Astronom ganz anders darüber sprechen als ein gläubiger Mensch. Und natürlich ist das in den Bereich des Glaubens zu verweisen, im positiven Sinn. Ich kann diese Geschichte nicht beweisen. Und ich finde das ganz wunderbar. Es gibt sozusagen eine Art reflexhaften Gegenbeweis, der eigentlich nur zeigt, wie gültig die Geschichte ist. Und das ist die jährliche Weihnachtsausgabe des Spiegel. Und ich freue mich jedes Jahr auf den Weihnachtsspiegel, weil immer die Weihnachtsgeschichte irgendwie auf dem Cover ist. Und die Haltbarkeit, nicht nur Haltbarkeit, sondern Gültigkeit zeigt sich daran, dass man sich im 21. Jahrhundert offenbar an dieser angeblich nur legendären Geschichte abarbeitet. Ich glaube, auf dem letzten Spiegelcover sind Josef und Maria und das Jesuskind liegt in einem Amazon-Paket. Und dann sagt sie, das haben wir nicht bestellt, können wir das zurückgeben oder so. Ja? Mich begeistert das, weil das eigentlich nur für die Kraft des Originals spricht.
Aber welche Beziehung hat das noch zu unserem alltäglichen Tun, wenn wir nochmal das Weihnachtsfest nehmen, die Leute rennen durch die Fußgängerzonen, kaufen, kaufen, kaufen. Das hat ja wenig mit dieser ursprünglichen Legende zu tun. Gibt es da noch eine Beziehung, die diese, nennen wir es Legende, zu uns Menschen heute hat?
Ja, es ist dann eine Frage der Bewusstmachung und da sind wir bei den Legenden allgemein. Also wenn ich jetzt Heiligengeschichten lese, Geschichten über Heilige, die sogenannten Legenden, dann werde ich feststellen, dass ich es mit sehr absonderlichen Gestalten zu tun habe. So, jetzt muss ich eigentlich nur über den Kölner Weihnachtsmarkt gehen, wie ich heute Morgen spaziert bin. Die sind ja da. Diese Typen sind da, diese Gestalten sind da, deren Potenzial wir vielleicht nicht erkennen. Wir definieren ja vieles, was damals in das Potenzial der Heiligkeit entwickelte, heute als eigentlich eher psychisch krank oder so. Ich finde, man muss nur die Augen öffnen und das andere. Man sollte sich die Weihnachtsgeschichte einfach mal laut vorlesen und durchlesen und angefangen bei der Herbergssuche, dem nicht aufgenommen werden. Also wir haben es ja hier quasi mit flüchtigen Gestalten zu tun. Und dieser Glanz der heiligen Familie, die dann in dieser erleuchteten Krippe sitzt, das ist natürlich das Ende einer Geschichte, die aus dem Dunklen ins Helle geht. Und das ist jetzt hier alles so ein bisschen verstellt durch das, was unser Weihnachtsalltag oder unsere geschäftige Vorbereitung ist. Aber die Gültigkeit hat das nicht eingebüßt. Man schaut wenig drauf, aber ich sehe es überhaupt nicht so.
In Ihrem neuen Buch, das jetzt im März erscheint und Pravda, eine amerikanische Reise heißt, also Pravda, das heißt ja übersetzt auch Wahrheit, da geht es auch um eine Reliquie. Und die Geschichte dieser Reliquie haben Sie in das Themenheft Legenden übernommen. Was hat es damit auf sich?
Das ist die Legende vom letzten Atemzug und der große Erfinder Edison, der von Henry Ford, dem Erfinder des Ford, sehr verehrt wurde. Der liegt im Sterben und sein Sohn ist gehalten, im Auftrag Henry Fords den letzten Atemzug seines Vaters einzufangen. Und man muss sich wohl das Sterbezimmer als eine Art Labor vorstellen. In einer Vitrine im Henry Ford Museum gibt es eben so eine Art Fiole, ein Reagenzglas, in dem dieser letzte Atemzug aufbewahrt ist. Das ist für mich der Inbegriff einer Legende, weil Edison, sagen wir es mal übertrieben, der Erfinder des Lichts ist und diese Erfindergestalt als Lichtbringergestalt dargestellt wird und eigentlich in den Bereich der heiligen Verehrung fast gehört. Und wie hoch das gehängt ist, sieht man daran, dass Ford offenbar das Bedürfnis hat, den letzten Atemzug dieses großartigen Menschen festzuhalten. Und das ist ein wunderbares Beispiel für zeitgenössischen Reliquienkult. Und wenn ich sage, die Reliquien sind fester Bestandteil der Legendenbildung, so wie die Heiligen auch immer emblematisch abgebildet sind mit den Requisiten, die zu ihnen gehören, da sehen wir wieder, und das ist eben sehr katholisch, das Dinghafte. Ich möchte am Requisit festmachen, das stellt eine körperliche, physische Verbindung zu dieser ungewöhnlichen, heiligen, besonderen Person dar. Und das will ich haben. Man kann auch von Fetischismus sprechen. Was nun wirklich in dem Reagenzglas drin ist, wissen wir nicht. Aber wenn ich einen Splitter vom Kreuze Christi in Rom irgendwo erwerbe, weiß ich auch nicht, was es ist. Aber das Bedürfnis, das dahinter steckt, nämlich ich möchte eine Verbindung aufnehmen und ich habe ein Bedürfnis der Verehrung, ein Bedürfnis nach Nähe, das ist ungebrochen und das ist im 21. Jahrhundert genauso da, wie es im Mittelalter da war.
Wird aber von vielen belächelt und die Grenze zum Aberglauben ist da ja auch fließend.
Also ja, aber ich meine, die Leute sollen nur lächeln. Also stehen sie in einer Schlange an der Kasse beim Einkaufen, was ich besonders gerne tue, was man sieht, wenn die Menschen ihre Börsen öffnen. Ich will da gar nicht sehen, wie viele Kreditkarten oder Geld sie haben. Da haben sie Fotos drin, da haben sie kleine Anhänger drin, da haben sie kleine Sachen. Und wenn Menschen ihren Talisman verlieren, dann sieht es ganz übel aus. Da gehen 90% in eine Prüfung und sagen, ich falle durch, weil ich mein Lieblingstaschentuch verloren habe. Die Berührungsreliquie ist etwas Ursächliches. Der Mensch will Dinge anfassen. Und sei es nur sein Touchpad, was ja auch angefasst werden muss. Also die Verbindung zum Requisit oder selbst auch zur Maschine, zum Kontakt. Es geht um Kontaktaufnahmen. Und dafür steht dann dieses Ding symbolisch. Und deshalb werden solche Sachen ja auch so hoch gehandelt. Die kriegen ja auch einen finanziellen Wert.
Hat dann auch was ganz Physisches, darum geht
ich,
es dann
Ich finde es toll, ich bin kein Fetischist. Wenn mir etwas abhanden kommt, dann suche ich mir einen Ersatz, das ist dann nicht dasselbe. Die Dinge haben ja nicht die Bedeutung. Wir müssen sie mit dieser Bedeutung aufladen und das können wir nur, indem wir sie erzählerisch mit der Gestalt verbinden. Ich würde diesen letzten Atemzug von Edison nicht kaufen. Außerdem geht das Gerücht, dass es noch 8 weitere Reagenzgläser gibt, denn wir wissen nicht, was der Sohn da wirklich veranstaltet hat. Aber es ist eine großartige Legende. Es ist toll.
Haben Sie eine Lieblingslegende?
Ja, ich habe schon eine Lieblingslegende, weil ich einen Lieblingsheiligen habe. Das ist der heilige Christophorus. Dieser unglaublich starke Mann, der seine Kraft in den Dienst eines anderen stellen will und dann dem Kind begegnet. Und damit sind wir ja fast wieder bei Weihnachten. Und das dann sagt, du trägst nicht mich, du trägst die ganze Welt. Ich liebe ihn deshalb so, weil er der heiligen Hierarchie der katholischen Kirche nicht so gut dasteht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Auch dort gibt es starke Hierarchien und je legendärer und weniger historisch nachweisbar eine Heiligenfigur ist, desto schlechter ist ihr Standing in der katholischen Kirche, was ich sehr schade finde. Aber das ist ja klar, man möchte natürlich auch Heilige, die zeitlich etwas näher an uns dran sind, ja.
Gilt nicht für die heiligen drei Könige.
Nein, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Es gibt ja da, soweit ich weiß, auch verschiedene Kategorien, in die die Heiligen dann rutschen können. Nun sind die heiligen drei Könige, naja, eigentlich fast für mich auf einer Stufe mit Christophorus. Das ist natürlich nicht zu toppen. Wahrscheinlich auch, weil sie drei sind und weil sie diese Lebensalter verkörpern und weil sie ihrem Stern folgen.
Steht aber weder, dass sie drei sind, noch, dass es Könige sind, noch, dass es Heilige sind, noch, dass sie Kaspar, Melchior und Balthasar heißen. Da steht gar nichts in der Bibel davon, dass es alles
ja, aber
Legenden
das, ja, sind. Das ist ja das Großartige, dass es nicht in der Bibel steht und dass es in seinen Formen so wechselhaft ist. Es gibt Konstanten, also ich glaube diese Dreierzahl, das weist zugleich darauf hin und das ist ein Punkt, den man sicher berücksichtigen muss, dass die Legende, wie auch viele Märchengeschichten, durch das Weitererzählen natürlich Veränderungen unterworfen wird. Also es gibt einen Urquell, einen Kern, einen Stern, dann kommen da plötzlich drei Könige, dann kommen sind da plötzlich Kamele und Esel, dann ist einer schwarz und die anderen so und dann sind es plötzlich drei verschiedene Lebensalter. Und das bedeutet, dass sich durch das Erzählen, Nacherzählen, Umerzählen, Wiedererzählen, das Wandern der Legende, das ist ja auch eine Geschichte, die durch Kulturen wandert, und dann verändert sie ihre Gestalt und das ist, was ihr das Überleben sichert, ist ihre wahnsinnige Flexibilität, dass sie so beweglich ist. Wenn ich jetzt sage, es gibt aber nur einen einzigen Urtext und in dem steht das und das und daran ist nicht zu rütteln und der ganze Rest ist fake sozusagen, dann ist die Lebendigkeit in Gefahr. Aber wenn ich einer Geschichte erlaube und zulasse, dass sie sich fortspinnt und auch umwandelt, dann weiß ich, dass der Kern erhalten bleibt.
Insofern sind Legenden auch, um diesen etwas abgenutzten Begriff zu benutzen, authentisch.
Sie sind authentisch. Das ist wie frische Brötchen. Ja? Man kann zwar auch alte aufbacken, aber im Grunde, wenn ich sage, das Brötchen als Form ist bekannt, aber es schmeckt jeden Tag anders und ich stehe aufs Frische.
Legenden sind wie frische Brötchen. Vielen Dank, Felicitas Hoppe. Legenden, so heißt das Themenheft Dezember der Literaturzeitschrift Akzente. Felicitas Hoppe hat es gemeinsam mit Jo Ländle herausgegeben. Und im März erscheint das neue Buch der Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe, Pravda, eine amerikanische Reise, so heißt es. Und wir werden es natürlich hier im Domradio auch vorstellen. Dankeschön.